Und bevor ich mit diesem Thessalonikerbrief beginne, möchte ich mit uns die Gemeinde, die Entstehung der Gemeinde in Thessalonik etwas genauer betrachten. Und wie die Gemeinde in Thessalonik entstanden ist, das finden wir ja in der Apostelgeschichte, Kapitel 17. Auf der zweiten Missionsreise des Paulus, nachdem er in Philippi ins Gefängnis gesperrt worden ist und dann weiterzog nach Thessalonik. Apostelgeschichte, Kapitel 17, Abvers 1. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonik. Da war eine Synagoge der Juden. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift. Tat sie ihnen auf und legte ihnen dar, dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen und dass dieser Jesus, den ich, so sprach er, euch verkündige, der Christus ist. Einige von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Auch eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen, dazu nicht wenige von den angesehensten Frauen. Aber die Juden ereiferten sich und holten sich einige üble Männer aus dem Pöbel, rotteten sich zusammen und richteten einen Aufruhr in der Stadt an und zogen vor das Haus Jasons und suchten sie, also den Paulus und den Silas, um sie vor das Volk zu führen. Sie fanden sie aber nicht. Da schleiften sie Jason und einige Brüder vor die Oberen der Stadt und schrien, diese, die den ganzen Weltkreis erregen, sind jetzt auch hierher gekommen. Die beherbergt Jason. Und diese alle handeln gegen des Kaisers Gebot und sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. So brachten sie das Volk auf und die Oberen der Stadt, die das hörten. Und erst, nachdem ihnen von Jason und den anderen Bürgschaft geleistet war, ließen sie sie frei. Die Brüder aber schickten noch in derselben Nacht Paulus und Silas nach Beröa. Ich habe diesen Text überschrieben mit einer ganz normalen Missionssituation. Wir haben hier vor uns eine absolut normale Missionssituation. Wir werden zuerst einmal sehen, wie der Aufbruch in Thessalonik entstanden ist und dann werden wir diesen Aufstand etwas näher betrachten. Während der zweiten Missionsreise, die ca. 50 bis 54 nach Christus stattfand, reiste Paulus mit seinen Begleitern über Amphipolis und Apollonia nach Thessalonik, herkommend von Philippi. Sie benutzten die bedeutendste Ost-West-Verbindung, die römische Militär- und Handelsstraße Via Egnatia. Diese Via Egnatia führte durch Thessalonik, was heute Saloniki ist. Es war die wichtigste Hafenstadt in Mazedonien, die am nordöstlichen Winkel des Thermaischen Golfs liegt. Eine sehr wichtige, bedeutende Handelsstadt, zum einen, weil sie an dieser Via Egnatia lag, also alles, was durch das Reich ging, ging durch Thessalonik, und dann noch der Zugang vom Hafen her. Thessalonik wurde zur Zeit der Hellenisierung, das heißt, dass die Welt dem Griechentum, für das Griechentum, für die griechische Denkweise gewonnen wurde, gegründet, und zwar vom König Kassandros, der ein mazedonischer König war, 315 vor Christus. Und Thessalonik ist ein Frauenname, das ist nämlich der Name einer Halbschwester von Alexander dem Großen, der ja gerade die Hellenisierung vorangetrieben hat. Das war ja üblich, dass man den Frauen Frauennamen nahm, Städte zu bezeichnen. Man hat zu Ehren dieser Frauen, die man verehrt hat, dann Städte benannt und gebaut. Unter römischer Herrschaft dann wurde Thessalonik 148 vor Christus zu einer Landeshauptstadt. Eine Statthalterresidenz, wo der Senator des Römischen Reiches residierte. Es gab sogar Zeiten, wo das ganze Griechenland von diesem Thessalonik aus verwaltet wurde. Die Stadtverwaltung wurde von 5 bis 6 Stadträten besorgt. Politarchen nannte man diese. Also Paulus reiste mit seinen Begleitern, nachdem er in Philippi im Gefängnis saß, circa 50 nach Christus, in diese bedeutende Stadt. Wir erfahren nicht, ob Paulus und Silas in den Städten Amphipolis und Apollonia Halt machten, um das Evangelium zu verkündigen. Lukas macht in der ganzen Apostelgeschichte eines deutlich, dass Paulus stets in die Ballungszentren ging und von den Ballungszentren in den Ballungszentren das Evangelium verkündigte. Dort, wo die Knotenpunkte der damaligen Gesellschaft waren, dort, wo die meisten Menschen durchkamen. So weilte er 1,5 Jahre in Korinth beispielsweise, 3 Jahre in Ephesus, alles sehr bedeutende Städte, die großen Einfluss weit über ihre Stadtgrenzen hatten. Und diese Dienste von diesen Städten aus hatten auch einen großen Einfluss. So lesen wir in Ephesus, und das erfreut, sollte uns ja erfreuen. Da sagt der Demetrius, ein Feind des Paulus natürlich, weil er seinem Geschäft abträglich war, sagt, und ihr seht und hört das nicht allein in Ephesus, sondern auch fast in der ganzen Provinz Asien, dieser Paulus viel Volk abspenstig macht. Paulus war also in Ephesus, aber von Ephesus aus hatte er Einfluss über ganz Asien, Kleinasien. So wählte Paulus nun diesen wichtigen Handelsplatz Thessalonik. Und für uns als Stadtgemeinde ist das ein interessanter Gedanke. Der Gedanke, dass eine Stadt eine besondere Möglichkeit hat, Menschen weiträumig zu erreichen. Dass eine Stadt auch für die Verkündigung des Evangeliums strategisch gesehen ein idealer Standort ist, um Gemeinde zu bauen, um Menschen zu gewinnen, weit über die Stadtgrenzen hinaus. Wir sollten gar nicht so beklagen, wenn Menschen von anderen Orten her in unsere Gemeinde kommen und hier Platz nehmen und das Evangelium hören. Wir sollen diese Chance sehen, auch wenn wir Straßeneinsätze machen. Wir erreichen Menschen, die wir auf dem Dorf nie erreichen. Weil die, auch wenn sie in einem Dorf wohnen, noch eher in der Stadt bummeln, als in ihren Dorfstraßen. Die Stadt hat eine enorme Möglichkeit zur Verkündigung des Evangeliums. Und Paulus wusste das. Paulus hatte auch nicht viel Zeit. Er wollte so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich erreichen. Und er wusste, das erreiche ich am besten, wenn ich mich in den Ballungszentren niederlasse, dort, wo das Leben pulsiert und Menschen erreiche. Und dann sind Gemeinden entstanden, durch Menschen, die in der Stadt zum Glauben kamen und dann wieder zurück in ihr Heimatort gingen und dort weiter das Evangelium verkündigten. Also Paulus wählte stets diese großen, bedeutenden Zentren der damaligen Welt, damit das Evangelium von dort aus in ganz Mazedonien verbreitet wird. In Thessalonich gab es auch eine Synagoge. Das bedeutet, dass viele Juden dort lebten. Die Juden waren ja ganz verstreut im ganzen Römischen Reich und auch in den bedeutenden Zentren gab es Synagogen. In Philippi gab es beispielsweise keine, obwohl die Stadt auch nicht ganz unbedeutend war, aber dort trafen sich die Juden am Ufer. Aber in Thessalonik, da stand eine Synagoge, also ein Gotteshaus der Juden. Die genossen auch im Römischen Reich Sonderrechte, dass sie sich versammeln durften, was eine Ausnahme war. Sie mussten nicht dem römischen Kult folgen. Also es gab viele Juden und es ist sogar möglich, dass diese Synagoge in Thessalonik auch ein Zentrum in dieser Gegend des Judentums bildete. Eine zentrale vorherrschende Stelle in der Provinz Mazedonien einnahm. Jedenfalls, das ist wichtig hier, lebten viele Juden in dieser Gegend. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein, zu diesen Juden, am Sabbat in die Synagoge. Auch hier sehen wir, wie Paulus bei seiner Missionsarbeit vorgegangen ist. Er war sich gewohnt, dass er immer zuerst die Juden aufsuchte. Und wenn es ein Versammlungsort gab, besuchte er ihren Gottesdienst. Er selber ein Jude, er selber Pharisäer und natürlich vom Judentum her ein sehr gelehrter Mann. Auch Jesus hatte die Gewohnheit, die Synagogen aufzusuchen. So heißt es, als Jesus nach Nazareth zurückkam, heißt es, ging er nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Auch Jesus besuchte regelmäßig die Synagoge. Dort, wo Gottes Wort gelesen und gelehrt wird im Judentum. Wir haben auch in Zürich hier übrigens eine große Synagoge. Dasselbe sehen wir bei, als Barnabas und Paulus nach Antiochia in Pisidien kommen. Dort heißt es, sie aber zogen von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien und gingen am Sabbat in die Synagoge und setzten sich. Es war aber nicht nur eine Gewohnheit, die Paulus hatte, sondern es war eine Verpflichtung, die er hatte. Zuallererst muss das Evangelium den Juden verkündet sein. Zuerst muss den Juden erklärt werden, dass Jesus, der am Kreuz auf Golgatha starb, der Messias, der verheißene Retter, der Same Isais ist. Das Evangelium muss zuerst den Juden verkündet werden. Gerade in Antiochien sagte Paulus und Barnabas den Juden, euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden, da ihr es aber von euch stoßt, und es kommt eine ganz interessante Aussage, und haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens. Haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Wenn ihr das Evangelium nicht annehmen wollt, dann sagen wir es halt den Heiden. Es ist nämlich für die ganze Menschheit bestimmt. Jesus sagte deutlich der Samariterin, dass die Rettung von den Juden kommt. Und Paulus schreibt den Römern, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen. Israel hat ein Vorrecht gehabt, das Evangelium zu hören. Und auch Jesus ging nur ganz, ganz wenige Male, sprach er zu Heiden. Er verkündete seine Botschaft in erster Linie den Juden. Das Heil, die Rettung kommt also von den Juden und ist in erstes Mal für die Juden bestimmt. Und deshalb suchten die Apostel als erstes die Juden auf, um ihnen zu berichten, dass Jesus der Christus ist. Also, dass er der Retter, der verheißene Retter Israels ist. Und dass durch ihn ewiges Leben erschienen ist. Wenn die Juden das Evangelium gehört und ausgeschlagen hatten, so war Paulus der Verantwortung gegenüber den Juden enthoben. Und so sagte er den Juden in Korinth, euer Blut komme über euer Haupt, ohne Schuld gehe ich von euch, also von nun an, Entschuldigung, zu den Heiden. Ihr habt es jetzt gehört und ihr wollt es nicht annehmen. Jetzt gehe ich zu den Heiden und mich trifft keine Schuld mehr. Ich habe meine Pflicht erfüllt und euch erklärt, dass Jesus der Christus ist. An drei Sabbaten sprach Paulus von der Schrift, vom Alten Testament und eröffnete und legte ihnen dar in Thessalonik, dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen und dass dieser Jesus, Jesus von Nazareth, der Messias, der Christus, der Gesalbte Israels ist. Anhand der Schrift, anhand des Alten Testaments erklärte er das den Juden. Er machte es ihnen anhand der Schrift verständlich, nicht eine Interpretation von ihm. Glaubt jetzt mir, ich bin ein Vertrauensmann. Nein, er nimmt die Schriften der Juden in die Hand und sagt, seht hier, da steht's. Und so ist es geschehen. Und deshalb ist Jesus der Messias. Paulus weiß aber von sich selber, er selber, der verstockt war, dass nur von Christus her, nur von dem Gekreuzigten her, das Alte Testament richtig verstanden werden kann. Paulus schreibt den Korinthern, dass die Juden wie eine Decke über ihr Herz haben. Ihr Herz sieht nicht, es ist zugedeckt. Und nur Christus kann diese Decke wegziehen, nur in Christus kann das Alte Testament richtig gedeutet werden. Denn bis auf den heutigen Tag, sagt Paulus, bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Das hat Paulus selber an sich selber erlebt. Als er Christus erkannte, hat er das Alte Testament mit ganz neuen Augen gesehen. Und nun erklärt ihnen das Paulus, was er erkannt hat im Alten Testament, und erklärt ihnen, dass Jesus der Christus ist. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, wie kann man das überhaupt aufgrund des Alten Testaments? Bis jetzt erklärte ich das Evangelium immer vom Neuen Testament her. Hat schon mal jemand von uns den Versuch gemacht, das Evangelium vom Alten Testament her zu erklären? Das wäre eine interessante Aufgabe. Es ist durchaus möglich. Denn Paulus hat nichts anderes getan, denn auch gegenüber Agrippa und Festus sagt Paulus, ich sage nichts, als was die Propheten und Mose vorausgesagt haben. Ich sage nichts Neues. Ich sage nur, was im Alten Testament steht. Und an zwei Stellen möchte ich das hier aufzeigen. Zum Beispiel das Sterben Jesu. Das Sterben Jesu kann deutlich gemacht werden bei einem Kapitel, das uns vielen bekannt ist, Jesaja 53, wo es heißt, aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder auf seinem eigenen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Die Stelle, die der Kämmerer las, als er von Jerusalem wegfuhr. Und er verstand sie nicht. Genau diese Stelle macht überdeutlich, was Jesus getan hat. Er wurde zerschlagen für unsere Sünde. Und als zweites, auch die Auferstehung lässt sich vom Alten Testament her aufzeigen. So macht es Petrus mit Psalm 16, Vers 10, wo es heißt, denn du wirst mich nicht dem Tod überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Und auch da konnte Paulus ansetzen, auch er selber hat diesen Vers benutzt, konnte er ansetzen und sagen, das ist die Auferstehung. Er hat die Grube nicht gesehen, er ist nicht im Grab geblieben. Glaubst du, dass Jesus für unsere, für deine Sünden sterben musste? Und glaubst du, dass er auferstanden ist? Oder erachtest du das als ein Märchen, als eine schöne Geschichte, eine Geschichte der Hoffnung? Oder als eine Tatsache, dass Jesus wirklich am Kreuz starb und auferstand? Glaubst du, dass Jesus der Messias ist, der Retter, den Gott schon lange vorher angekündigt hat, dass er ihn schickt, um unser Problem zu lösen, das Problem der Schuld, deiner Schuld? Und Petrus sagt vor dem Hohen Rat, vor dem jüdischen Rat, in keinem anderen ist Rettung. Auch ist kein anderer Name als der Name Jesus und dem Menschen unter den Himmel gegeben, durch den wir sollen gerettet werden. Nur durch Jesus kannst du gerettet werden. Bist du gerettet? Hast du ewiges Leben? Weißt du das? Wenn ich dich heute Morgen frage, wenn du morgen stirbst, was passiert mit dir? Bist du gerettet? Könntest du sagen, jawohl, ich kann getrost sterben, weil ich weiß, ich bin in Gott geborgen. Meine Sünden sind mir vergeben, ich habe nichts zu verstecken. Du musst sagen, ich weiß nicht. Ich hoffe, dass er gnädig ist. Ich hoffe, dass er versteht, was ich alles gebaut habe. Bist du wirklich gewiss, dass du ewiges Leben hast? Ewiges Leben ist ein Geschenk, das Gott dir geben möchte. Nur möchte Gott auch, dass du ihm sein Leben anvertraust, dass du Jesus als deinen Herrn anerkennst. Und nun zeigt diese Verkündigung in Thessalonik Früchte. Einige von den Juden ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Und eine große Menge gottesfürchtiger Griechen. Das heißt, in der damaligen Zeit gab es ja Synagogen. Und es gab neben den Synagogen den riesigen Götterkult der Römer und Griechen. Und jetzt fühlten sich viele Griechen angezogen von der Religion der Juden, dass sie nur einen Gott verehren. Und das waren die Gottesfürchtigen, die hier als Gottesfürchtige bezeichnet werden. Das sind die, die mit der Synagoge sympathisieren, die in der Synagoge mitgehen. Man nannte sie auch Proselyten, Anhänger der Juden. Und eine große Schar von diesen Anhängern glaubte nun Paulus. Das war für sie eine befreiende Botschaft. Jetzt hatten sie vollen Zugang zur Rettung durch Jesus. Diese gottesfürchtigen Griechen, und dass viele Gemeindeglieder der damaligen ersten Gemeinden waren gottesfürchtige Leute, Proselyten, die schon vorher dem Judentum zugetan waren und dann durch die Verkündigung der Apostel Christen wurden. Diese Gruppe, eine große Gruppe, kam da zum Glauben. Und nicht wenige der angesehensten Frauen, also diese Frauen, wo man sagte, wenn sie durch Thessalonik liefen, siehst du, das ist die Frau von dem. Die kannte man in Thessalonik. Die angesehensten Frauen. Die Menge der Griechen wird um einiges größer gewesen sein als die Juden, die zum Glauben kamen. Der Glaube, und das wird hier deutlich, kommt durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Deshalb schreibt Paulus den Römern, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Verkündigenden? Also nicht ohne Prediger. Kann man auch übersetzen, aber im Grunde genommen heißt ohne Verkündigenden, ohne jemand, der das Evangelium erklärt. Sollen Menschen gerettet werden, so müssen sie das Wort Gottes hören. Wir müssen es ihnen erklären. Unser Lebensstil vermag die Menschen nicht zu überzeugen. Oder ist einer unter uns, der so lebt, dass durch sein Leben Menschen zum Glauben kommen? Da möchte ich von Herzen gratulieren. Wisst ihr, warum ich das Evangelium erklären muss? Weil mein Leben nicht so überzeugen kann, dass man an mir das Evangelium abliest. Deshalb muss ich es aussagen. Ich höre immer wieder diese Aussage, ja, ich lebe so, und dann, wenn mich jemand fragt, wieso lebst du so, dann gebe ich dann Zeugnis. Darf ich dich mal ganz persönlich fragen, wie viel mal wurdest du gefragt, warum du gerade so lebst? 100 Mal? 1 Mal? 2 Mal? 1 Mal? Ist das nicht ein Ausflucht davor, dass wir das Evangelium nicht aussagen müssen? Wir werden ja sehen noch, was passiert, wenn wir das Evangelium aussagen. Aber wenn Menschen zum Glauben kommen sollen, dann müssen sie das Evangelium hören im Klartext. Deshalb hat uns Gott eine Sprache gegeben. Und deshalb hat sich Gott mittels Sprache uns offenbart. Und wir können nicht so gut leben, dass wir durch unser Leben völlig überzeugen. Wie soll dann ein Christ leben? Was unterscheidet dann ein Christ in seinem Leben von einem Nichtchristen? Dass er ein Glas kauft, das 50 Rappen kostet, statt 1,50 Franken. Oder wo soll man das ablesen? Ich kenne viel hilfsbereite Menschen, die ich bewundere, von denen ich lernen kann, wie sie selbstlos leben, die nicht wiedergeboren sind. Die nicht gerettet sind. Obwohl sie vielleicht hilfsbereiter sind als ich. Wir müssen von diesem Gedanken Abschied nehmen, dass wir meinen, unser Leben bezeuge so unmissverständlich, was wir glauben. Dann überschätzen wir uns selbst. Das Evangelium muss ausgesagt werden. Und die Geschichte zeigt es deutlich, dass Gläubige, die den Glauben leben, eher misshandelt werden als gut behandelt. Eher zum Anstoß erregen als zur Nachfrage, ja, wieso lebt ihr so wunderbar? Wisst ihr, wie die Christen im Römischen Reich, was man von den Christen gesagt hat? Ihr seid die Hasser des Menschengeschlechts. Ja, würden wir uns bedanken. Ich kann euch das schwarz auf weiß zeigen, in einer römischen Literatur. Die Christen wurden als Verächter des Menschengeschlechts bezeichnet. Die wurden nicht gefragt, warum lebt ihr so schön und menschenfreundlich. Nein, sie waren die Verächter des Menschengeschlechts. Das Evangelium, wenn Menschen zum Glauben kommen sollen, dann müssen wir das Evangelium erklären. Wir müssen die Menschen darauf aufmerksam machen. Das zweite ist der Aufstand. Der Gegenschlag lässt nicht lange auf sich warten. Die Juden ärgerten sich ungemein. Es mag wohl auch mitgespielt haben, dass sich doch viele von den Juden, also von den Griechen, muss ich sagen, also von den gottesfürchtigen Griechen, dem Paulus und dem Silas zugesellten. Und somit für die Synagoge nicht mehr so zu haben waren. Das heißt, die Griechen, die gottesfürchtigen Griechen, die jetzt bis anhin mit der Synagoge sympathisierten, hängen sich auf einmal an diesen Paulus und Silas. Und das ist natürlich ein Verlust für das ganze Judentum. Und das hat die ungemein geärgert. Da haben sie an Substanz verloren in ihrer Bewegung. Und es spielte sicherlich auch Eifersucht und Neid mit, dass diese dahergelaufenen kommen, die den ganzen Weltkreis, den ganzen damaligen Weltkreis erregen und nun auch bei ihnen so eine große Gefolgschaft mit sich zogen. Eifersucht war ein wesentlicher Bestandteil ihrer Beweggründe. Schon am Anfang der Apostelgeschichte lesen wir, dass die Partei der Sadduzäer von Eifersucht erfüllt war und die Hohepriester gegen die Christen. Und nun wird nach bekanntem Schema gehandelt. Üble Männer werden aus dem Pöbel gesucht und mobilisiert zu einem großen Aufruhr in der Stadt. Die hatten vermutlich keine Ahnung, um was das geht. Aber mitlaufen, die ganze Sache in Schwung bringen, das gibt Stimmung, da läuft wieder mal etwas. Sie wollten nun die Verantwortlichen aus dem Gefecht ziehen. Das ist ja immer, man geht ja immer zuerst an die Führer. Und diese den Weltkreis erregenden. Aber anscheinend war Paulus und Silas zu dieser Zeit eben nicht gerade bei Jason, wo sie wohnten. Und somit hat ihr Unterfangen schon eine gewisse Niederlage erlitten. Doch wenn man schon mal den ganzen Pöbel mobilisierte, um gegen die Christen Stimmung zu machen und der Aufruhr im Gang war, Dann wollte man den nicht bremsen und dann schleifte man den Jason, den Gastgeber, und einige Brüder, also einige weitere Christen, vor die Stadt. Sie nehmen also Jason und mehrere Christen und stellen sie vor die Oberen der Stadt. Und sagen diese, alle handeln gegen des Kaisers Gebot und sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. Verblüffend ähnlich ist die Anklage der Juden vor Pilatus, als sie Jesus kreuzigen lassen wollten. Da sagen sie über Jesus, wir haben gefunden, dass dieser unser Volk aufhetzt und verbietet dem Kaiser Steuern zu geben und spricht, er sei der Christus, ein König. Das ist natürlich glattweg eine Lüge, auch gegenüber den Christen in Thessalonik. Dass Jesus der wahre König ist, hat Paulus mit Sicherheit verkündigt. Aber, dass sie gegen die Gebote des Kaisers verstoßen sollen, dies ist eine Unterstellung von gleichem Kaliber wie die gegen Jesus. Dass er sie dazu angehalten habe, dem Kaiser keine Steuern zu bezahlen. Wer Paulus aus seinen Briefen kennt, weiß, dass er zur Unterordnung unter die Obrigkeit aufrief und nicht zur Rebellion. Diese Art der Anklage war aber die einzige Möglichkeit, die ihnen zum Erfolg verhelfen konnte. Denn Majestätsbeleidigung wurde im Römischen Reich schwer geahndet und mit dem Tode bestraft. Und wenn ich den Kaiser als König anerkannte, der beging Majestätsbeleidigung. Die Oberen der Stadt konnten sie nur, das waren ja die Juden, die das angezettelt haben, und die Juden konnten die Oberen der Stadt nur gewinnen und zum Handeln zwingen, wenn sie eine Anklage vorbrachten, die gegen das römische Recht verstößt. So suchten sie nun, das ganze Volk aufzuwiegeln. Jedoch schienen sich die Oberen der Stadt nicht sehr stark beeindrucken zu lassen, denn sie wurden gegen eine Bürgschaft freigelassen. Entweder interessierten sich die Oberen nicht für den Disput der Juden, wie dies auch übrigens bei Pilatus war, er wollte mit dem eigentlich gar nichts zu tun haben, und die Christen galten zu der Zeit noch als eine Sekte, als eine Parteiung innerhalb des Judentums. Oder die Oberen hatten selber Frauen, die zu den Nachfolgern des Paulus und Silas gehörten. Vermutlich waren ihnen auch weitere Christen bekannt und Jason eine bedeutende Persönlichkeit in Thessalonik, sodass sie sich die Oberen nicht zu einer härteren Maßnahme hinreißen ließen. Und ein Riesenproblem war natürlich, dass Paulus und Silas nicht da waren. Die wollten sie ja anklagen. Und eigentlich, die sie anklagten, die waren gar nicht anwesend. Wenn man diese Anschuldigungen genau betrachtet und sieht, dass es schlichtweg Verleugnungen sind, die verbreitet werden, muss man sich in Acht nehmen, dass man sich darüber nicht maßlos ärgert. Eifersucht, Neid, Angst, an Einfluss zu verlieren, waren die Motive zu ihrem Vorgehen. Und tatsächlich ist es so, dass wir aufgrund von Verleumdungen leiden, und nur aufgrund von Verleumdungen sollen wir leiden. Petrus schreibt nämlich, niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Paulus sagt dem Timotheus, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, im Lehren geschickt, der Böses ertragen kann. Wir müssen also bereit sein und lernen, Ungerechtigkeiten einzustecken und trotzdem freundlich zu bleiben. Das ist doch noch schwierig, oder? Es ist vor allem für uns schwierig, weil wir als Schweizer uns gewohnt sind, dass wir für unser Recht einstehen. Das wurde mir mal deutlich, als wir über die Grenze fuhren, nach, war es jetzt Rumänien oder Ungarn. Da saßen wir im Zug nach Ungarn. Damals konnte man noch mit Interrail, das kann man auch heute noch, aber jetzt bin ich zu alt, aber damals waren wir noch in dem Alter. Und dann sind wir über die Grenze gefahren und dann war schräg gegenüber ein Mann im Abteil. Dann wurde der vom Zollbeamten kontrolliert und dann ging das so vor sich, dass der Mann, der Zollbeamte, den einfach geschlagen hat. Ich weiß nicht, aus was für Gründen. Der hat den einfach geschlagen und zusammengestaucht. Das müsste mal ein Zollbeamter bei mir machen. Ha, dann würde er was erfahren. Der wäre vielleicht nicht mehr so lang Zollbeamter. So denken wir doch. So sind wir uns doch gewohnt, dass wir das Recht haben und durchsetzen. Und was wir schon gar nicht uns gefallen lassen, ist uns verleumden zu lassen. Aber darf ich dann mal fragen, was leiden wir dann noch als Christen? Was ist dann das Leiden der Christen in der Nachfolge? Das Leiden der Christen ist doch genau das, dass über uns falsche Sachen erzählt werden. Da sagt jemand, ihr seid eine Sekte. Und dann kommen wir aus dem Busch. Nein, wir sind keine Sekte und. Dann verteidigen wir uns. Das wollen wir auf keinen Fall sein. Wir pochen auf unser Recht, wir lassen uns absolut nicht beleidigen, wenn uns einer sagt, ihr seid Stündler. Nein, dann kämpfen wir darum, dass wir keine Stündler sind. Wenn uns jemand sagt, ihr seid überfromm, dann erklären wir, dass wir nicht überfromm sind und. Wir sind immer in der Versuchung, uns selbst zu rechtfertigen vor den anderen. Aber wir müssen damit leben, dass wir als Gläubige, die an dem Evangelium festhalten, immer Verleumdungen ausgesetzt sind. Dass immer falsche Dinge über uns erzählt werden. Dass wir immer wieder in den Verdacht kommen, dass wir hörig sind. Zum Beispiel jetzt den Prediger in der FWG Helvetia Platz. Ihr seid dem hörig, hört dem immer zu. Das ist durchaus drin. Und was man immer für Motive in unser Handeln und in unser Leben hineinlegt. Wir müssen mit dem leben lernen, ohne dass wir meinen, uns immer gegenüber auch Ungläubigen rechtfertigen zu müssen. Wir müssen auch einstecken und eingestehen, wir können nicht alles ins rechte Licht rücken, weil der ungläubige Mensch gar nicht begreifen kann, was uns wert ist. Was uns Jesus bedeutet, das kann er erst wirklich verstehen, wenn Jesus in ihm lebt. Gelöst war das Problem mit der Beendigung dieses Aufruhrs noch nicht. Jedenfalls erachteten es die Brüder für nötig, dass Paulus und Silas noch in derselben Nacht fliehen mussten. Die Gefahr war offenbar noch so groß, dass sie annehmen mussten, dass Silas und Paulus des Lebens nicht sicher waren und so sie ihnen zur Flucht verhalfen. Und natürlich die Gemeinde, auch Jason, der die Bürgschaft gab, sich selbst damit unter großen Druck setzte, weil er dann gewärtigen musste, dass er die Strafe an sich vollziehen, an ihm vollzogen wird. Sie schickten sie also nach Beröa, damit sie von weiteren Angriffen verschont blieben. Die Gemeinde ist zusammengestanden. Die sind nicht weggelaufen und haben gesagt, oh, jetzt haben wir erst angefangen zu glauben und jetzt geht es schon so rund, ich höre wieder auf. Vielleicht hat es einige gegeben, die dann so Schiss bekamen, dass sie dem Glauben wieder absagten und Distanz nahmen. Nein, sie standen zusammen. Sie machten sich auch nicht gegenseitig Vorwürfe. Hättest du das doch nicht so fromm gesagt, dann wäre der auch nicht so sauer geworden und so weiter. Wir sind ja immer schnell im Fehler finden beim anderen. Wo das Evangelium klar verkündigt wird, können Anfeindungen nicht ausbleiben. Die Botschaft ist einfach zu radikal. Sie fordert zur Entscheidung auf, die zu einer Veränderung des Lebens führt. Das Evangelium gibt sich nicht damit zufrieden, dass ich es schön oder nicht schön finde, sondern das Evangelium fordert uns auf, uns zu entscheiden und unser Leben zu verändern. Und Jesus sagt, wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Das wäre vielleicht auch so ein Aufhängervers, der uns vielleicht hilft, auch immer unsere Stellung bewusst zu sein. Die Welt hasst euch. Die Welt kann uns nicht ertragen. Wir sind ein Reiz für die Welt. Und Paulus schreibt den Galatern, predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich menschengefällig zu sein? Wenn ich noch menschengefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Es geht nicht. Es ist eine Tatsache, eine Realität, das Evangelium ist anstößig und es ruft Hass hervor. Neid. Eifersucht. Und zu was Hass, Neid und Eifersucht fähig ist, ich glaube, das wissen wir alle. Am Evangelium scheiden sich die Menschen. Zu klar werden wir Menschen zur Stellungnahme herausgefordert. Wer hört schon gern, dass man verloren ist und nur Jesus den Menschen aus seiner Verlorenheit erlösen kann? Wer hört schon gern, dass er von Grund auf eigentlich böse ist und nicht der gute Kern in ihm steckt, den er immer glaubt? Wer hört das schon gern? Wer hört schon gern, dass sein Leben ohne Jesus sinnlos ist? Hoffnungslos. Bei der Verkündigung des Evangeliums wird es immer so sein, wie es auch bei der Verkündigung in Rom war. Die einen stimmen dem zu, was verkündigt wird, die anderen glauben nicht. Und dann gibt es vielleicht noch eine dritte Gruppe, die fragend und suchend weiterforscht. Das Wort vom Kreuz ist eine Provokation. Heute im 20. Jahrhundert und seit es das Wort vom Kreuz gibt, ist es eine Provokation. Wir sind nicht die lieben Kinder dieser Welt, sondern wir sind die gehassten Kinder dieser Welt. Weil das Kreuz provoziert, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Wenn wir missionarisch tätig sind als Gemeinde und alleine, so werden wir jeweils einer Reaktion begegnen. Einer dieser Reaktionen. Entweder wir finden Zustimmung oder wir treffen auf Ablehnung. Wenn wir das Evangelium nicht verkündigen, werden wir einer für uns angenehmen Gleichgültigkeit der Menschen begegnen. Ja, die sollen ihr Züglein fahren und so, wenn sie glücklich sind damit. Dann sollen sie glücklich sein, wenn sie uns nur in Ruhe lassen. Ich fasse zusammen, eine ganz normale Missionssituation. Der Paulus und Silas kommen nach Thessalonik. Sie verkündigen das Wort. Sie erklären aufgrund vom Alten Testament, dass Jesus von Nazareth, der am Kreuz gestorben ist und auferstanden, der Messias, der Retter, für die Menschen ist. Und diese Botschaft, die ausgesagt und erklärt werden muss, und Paulus war ein sehr stark argumentierender Missionar. Das sehen wir auch aus seinen Briefen, dass er mit sehr starken Argumenten arbeitet und Überzeugungsarbeit macht. Und auf einmal bricht relativ schnell eine Bewegung auf. Menschen verstehen das. Menschen wenden sich zu Jesus und folgen der Lehre des Paulus und Silas. Und darunter viele, viele Griechen, Proselyten, die vorher eigentlich der Synagoge nahestanden. Und auch viele oder nicht wenige der angesehensten Frauen. Und das löst Neid und Eifersucht aus. Da hat das Judentum in Thessalonik Boden verloren und jetzt versuchen sie, den zurückzugewinnen. Also, wir gehen an die Leiter. Die müssen radiert werden. Und sie inszenieren einen Aufstand. Das ist eine ganz normale Missionssituation. Wir werden die auch erleben, auch in Zürich. Unsere Missionare erleben sie. Wir werden das immer wieder die gleichen Prozesse erleben. Auch heute wird es nicht anders sein, wenn wir das Evangelium verkündigen, und zwar das ganze Evangelium, das ist Gericht und Gnade. Denn wenn es kein Gericht gibt, braucht es keine Gnade. Evangelium hat immer beide Aspekte. Man verkündigt das Gericht und sagt, Jesus hat euch aus dem Gericht weggenommen durch seinen Tod. Er hat dein Gericht auf sich genommen. Das ist die Gnade. Deshalb hat das Evangelium immer beide Aspekte. Gericht und Gnade. Ich kann den Menschen nicht nur sagen, ihr seid erlöst. Ja, von was seid ihr dann erlöst? Man muss ja von etwas erlöst sein. Vom Gericht sind wir erlöst. Von der Verlorenheit sind wir erlöst. Also müssen wir den Menschen auch sagen, dass sie verloren sind. Sonst haben sie ja gar keine Ahnung, weshalb wir immer von Rettung sprechen. Wer muss dann gerettet werden?